Bildungsplausch, der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Ja, ganz herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Bildungsplausch. Mein Name ist Max Wetterauer, ich arbeite im Transferzentrum der Hochschule und ich mache das Ganze hier jetzt nicht mehr alleine.
Ja, vielen Dank, Max. Mein Name ist Antonia Schnurer und ich bin Mitarbeiterin im Forschungsreferat der PH und freue mich, dass ich diesen Podcast jetzt auch mitgestalten darf. Auch dieses Mal erwarten Sie viele neue Geschichten von WissenschaftlerInnen aus der PH Heidelberg und spannende Themen aus den Bildungswissenschaften.
Ja, nach 16 Folgen wollten wir den Bildungsplausch auch einfach mal einen neuen Anstrich verpassen. Wir haben nicht alles verändert, keine Sorge. Wir haben weiterhin interessante Gespräche mit WissenschaftlerInnen zu ihrer Arbeit, ihrem Forschungsalltag. Aber die Gespräche bekommen eine neue Richtung.
Genau, wir haben uns ein neues Format überlegt und dieses Format nennt sich Frage des Monats. Und hier wollen wir Sie, liebe Zuhörende, mit einbeziehen. Wenn Sie eine Frage an unsere WissenschaftlerInnen der Hochschule haben, dann schicken Sie uns diese einfach per Formular auf unserer Homepage zu oder lassen Sie uns auch gerne eine E-Mail über forschung@ph-heidelberg.de zukommen. Wir reichen dann Ihre Frage an die Forschenden weiter. Wir haben uns auch eine neue Rubrik überlegt. Hören wir da doch gleich mal rein.
Neues aus der Bildung. Reale Tierbegegnungen und Lernerfolg. Wer lernt, braucht auch einen Bezug zur Praxis. Das wissen wir nicht erst seit gestern. Und genau das macht die Forschung von Miriam Raab auch aus. Miriam Raab ist Zoopädagogin im Zoo Heidelberg und gleichzeitig ist sie Doktorandin an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Sie forscht zum Thema Tierbegegnungen und Lernerfolg im Rahmen ihrer Promotion. Bei ihrer Forschung spielt der reale Bezug zum Tier und die ganz praktische Begegnung eine wichtige Rolle. Das Ziel ihrer Forschung? Sie möchte herausfinden, wie sich der Lernerfolg verändert, wenn der Zoo als außerschulischer Lernort in den Schulunterricht einbezogen wird. Das ganze Vorhaben ist ein Forschungsprojekt der Pädagogischen Hochschule Heidelberg in Kooperation mit dem Zoo Heidelberg und wird von der Felix-Wankel-Stiftung gefördert. Untersucht werden Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse aus der regulären Grundschule. Die Schülerinnen und Schüler sollen erfahren, welche Bedeutung Nutztiere für den Menschen haben, was artgerechte Haltung bedeutet und wie ein verantwortungsvolles Konsumverhalten aussehen kann. Dazu entwickelte Miriam Raab gemeinsam mit Prof. Dr. Armin Bauer, Prof. Dr. Markus Lang und Prof. Dr. Friedrich Gervais von der PH Heidelberg eine Lehr-Lern-Sequenz speziell für die Primarstufe, also die Klassen 3 und 4. Das Ganze läuft dann in 3 Schritten ab. Das Thema wird in der Schule vorbereitet. Das schafft ein Vorwissen bei den Kindern. Dann geht es in den Zoo, wo die Kinder eine Vertiefungsstunde mitmachen und im 3. und letzten Schritt wird das Ganze nochmal in der Schule nachbereitet. Damit wir wissen, ob sich der Besuch im Zoo auf das Lernen auswirkt, gibt es Vergleichsgruppen. Ein Teil der Kinder bearbeitet die Unterrichtseinheiten, ohne in den Zoo zu gehen, also ausschließlich im Klassenraum. Der andere Teil, der geht in den Zoo und hat direkten Kontakt mit den Tieren und anschließend werden die Kinder zu ihrem Lernerfolg befragt. Die Durchführung dieses Projekts hat im Frühjahr 2022 begonnen und ist im Herbst 2022 in die Auswertung gestartet. Mit den Ergebnissen der Forschung von Miriam Raab soll die zoopädagogische Arbeit weiterentwickelt werden. Wir sind gespannt, was sie dabei herausfindet. Weitere Informationen zu dem Forschungsprojekt finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Neues aus der Bildung. Die Pädagogische Hochschule Heidelberg hat ein neues Rektorat. Der Amtswechsel an der Spitze der Hochschule ist nun auch offiziell vollzogen. Am 24. November 2022 wurde Professorin Dr. Karin Fach durch die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Petra Olschowski in das Amt der Rektorin eingeführt. Unterstützt wird sie nun durch ihre Prorektoren Prof. Dr. Karl-Heinz Dammer und Prof. Dr. Alexander Siegmund sowie die Kanzlerin Stefanie Wiese Hess. Für die erste Folge des Bildungsplaus stimmt sie zunächst unser neuer Prorektor für Forschung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, Prof. Dr. Alexander Siegmund, auf das Forschungsprofil der Hochschule ein.
Wenn man an die Forschung an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg denkt, kommt man als erstes auf den Begriff der Bildung. Denn Vermittlung und Bildung, das sind unsere zentralen Profilelemente. Und hier gibt es eine ganze Menge an Projekten, sowohl in den Erziehungswissenschaften, in der Psychologie, in der Sonderpädagogik, aber auch im großen Bereich der Fachdidaktiken unterschiedlicher Fächer. Und gerade Letzteres ist etwas, was uns als Pädagogische Hochschule in besonderem Maße auszeichnet, dass die Fachdidaktiken als Wissenschaft und damit auch als forschungsbasierte Wissenschaften vertreten sind.
Und hören Sie nun unsere neue Rektorin, Professorin Doktorin Karin Fach, über ihre Ideen zur Zukunft der Hochschule und insbesondere der Forschung und der Wissenschaftskommunikation.
Die Wissenschaftskommunikation an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg hat in den letzten Jahren mehr an Bedeutung gewonnen. Da wollen wir anknüpfen und jetzt mit dem neuen Rektorat sind wir auch in so einer richtigen Aufbruchsstimmung. Wir haben Lust, auch uns da in der Kommunikation von Forschungsergebnissen umzutun und da auch etwas zu bewegen. Da haben wir einige Maßnahmen jetzt schon in den Blick genommen. Wir wollen die Website neu aufsetzen, um auch da besser die Forschungsergebnisse kommunizieren zu können. Wir haben uns entschieden, eine Social-Media-Strategie auf den Weg zu bringen und wollen uns auch über Social Media stärker vernetzen und auch die bidirektionale Kommunikation fördern. Wir wollen auch gerne Geschichten erzählen über unsere bildungswissenschaftliche Hochschule und das können wir sicherlich sehr gut mit digitalen und auch analogen, innovativen Formaten.
Und bei Geschichten, damit sind wir schon ganz nah am Thema Film. Und wir sitzen hier mit Achim Hofmann zusammen, der gerade seine Doktorarbeit an der PH Heidelberg abgeschlossen hat. Und mit ihm wollen wir uns der Frage nähern, wie man eigentlich Glaube erforscht. Achim, kannst du dich unserem Publikum kurz vorstellen?
Ja, aktuell bin ich akademischer Mitarbeiter im Akademischen Auslandsamt. Bin Doktorand, auch an der Fakultät 2 für Kultur- und Geisteswissenschaften.
Ja, vielen Dank. Da machst du ja schon ziemlich viel auch an der PH aktiv. Ich würde dann gleich mit meiner ersten Frage an dich herantreten. Und zwar, worum geht es denn in deiner Dissertation? Kannst du uns das mal erläutern?
Ja, also ganz grob geht es um die Verhältnisbestimmung zwischen Theologie und Film und Kino. Vielleicht, um ein bisschen den Hintergrund zu erläutern. Ich habe angefangen, mir meine Gedanken über meine Doktorarbeit zu machen, nachdem ich das erste Staatsexamen erworben hatte im Jahr 2016 und habe im Fachbereich Evangelische Theologie promovieren wollen, habe da auch ein Angebot bekommen von Professor Martin Heiler. Ganz schnell stand das Thema fest und der Theologe, über den ich promovieren wollte, aber dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass ich noch meine eigene persönliche Note mit reinbringen wollte. Und das war eben Film und Kino. Also ich bin sozusagen mit meinen eigenen Ideen dann an Herrn Heiler rangetreten und dann hat sich das so weiterentwickelt und irgendwann sind wir dann eben bei Theologie, Film, Kino gelandet.
Das hört sich jetzt auf jeden Fall schon mal sehr vielfältig an. Mit welchen Methoden hast du denn gearbeitet und gibt es hier vielleicht auch Besonderheiten, die bei den Geisteswissenschaften eine Rolle spielen und vielleicht dann auch ganz speziell nochmal in der Theologie?
Ja, die Methodenfrage ist natürlich in der Theologie besonders interessant. Ich habe vor allen Dingen sozusagen die Analyse philosophischer und theologischer Texte im Zentrum gehabt von meiner Arbeit und eben dann auch am Ende meiner Forschung die Analyse von 2 Filmen. Also auch filmwissenschaftliche Methoden benutzt, mit Blick auf die Ästhetik und kinotheoretische Überlegungen mit einbezogen.
Wie einfach oder schwierig hat sich die Methodenauswahl für dich denn gestaltet? Also war dir gleich am Anfang bewusst, welche Methode du anwenden möchtest?
Auf jeden Fall. Also ich habe im Studium schon gemerkt, dass mir die Analyse theologischer und philosophischer Texte sehr gut liegt und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch an der PH diese Methode zu nutzen und sie auch zu diskutieren, also die Inhalte auch dann zu diskutieren im Seminar selbst. Und ich wusste, dass mir das liegt und dass ich da sehr viel Spaß dran habe und deshalb habe ich auch sehr gerne über die vielen, vielen Jahre an der Dissertation und auch an der Promotion gearbeitet. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, weil man vielleicht philosophische und theologische Texte analysiert. Das kann Spaß machen. Ja, auf jeden Fall kann das Spaß machen, weil es da um ganz grundsätzliche Dinge geht. Und die Filmanalyse war dann sozusagen das Sahnehäubchen auf der ganzen Thematik, weil ich da nochmal ganz vertieft in die ästhetische Analyse einsteigen konnte. Und ich kenne das auch schon so ein bisschen aus meinem Alltag, dass ich gerne Filme analysiere und jetzt durfte ich das wissenschaftlich fundiert auch machen und in meine Forschungsarbeit einbinden. Und das hat dann auch nochmal sehr viel Spaß gemacht. Also es hat mir sehr leicht gefallen.
Wunderbar, das ist natürlich gut, wenn du dich schon quasi auch in deinem Studium schon mit deiner Methode auch beschäftigt und auseinandergesetzt hast, weil Vielen Studierenden geht es vielleicht nicht so wie dir, sondern die müssen sich erst mit der Methode noch genauer auseinandersetzen und sich vielleicht auch in eine neue Methode einarbeiten. Deswegen ist es ja umso schöner, wenn du das auch gleich, was du im Studium gelernt hast, auch direkt anwenden konntest. Dann erstmal vielen Dank von meiner Seite und ich gebe mal die weiteren Fragen ab an den Max.
Ja, Achim, du hast jetzt gerade von der Methode geredet. Kannst du vielleicht ein bisschen genauer erläutern, wie man sich das so ganz praktisch vorstellen kann? Also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, du analysierst theologische und philosophische Texte. Das heißt, du sitzt mit Textmarker in der Bibliothek oder mit Tablet und markierst PDF-Dateien? Oder wie kann man sich das ganz praktisch vorstellen?
So kann man sich das ganz gut vorstellen. Und natürlich spielt da die Auswahl der Texte eine ganz, ganz große Rolle. Das war vielleicht am Anfang der Promotion der Fall, dass ich mir erstmal einen Überblick verschaffen musste. Was gibt es da überhaupt zu lesen, zu analysieren, zu erkunden? Um dann immer tiefer einzusteigen, um dann aber auch immer genauer zu schauen, welche Texte sind jetzt wichtig für meine Forschungsfrage, um genauer zu analysieren. Und auch, und das ist natürlich bei den Geisteswissenschaften ganz, ganz wichtig, zu schauen, was ist denn rechts und links sozusagen noch veröffentlicht worden, was ist denn neben dieser Primärliteratur, eben den philosophischen und theologischen Texten, als Sekundärliteratur dazu veröffentlicht worden, Kommentare dazu veröffentlicht worden, andere Positionen dazu veröffentlicht worden. Ich musste mich immer wieder zurückhalten, dass ich nicht zu sehr in das Feld eintauche, weil ich immer wieder schauen musste, okay, was hat das mit meinem Thema zu tun, mit meiner Forschungsfrage zu tun, und musste immer wieder sozusagen mich zu der Forschungsfrage zurückzwingen, sagen wir es mal so, das klingt ein bisschen brutal, aber um es mich sozusagen selbst zu disziplinieren. Ja, mit Textmarkern in der Bibliothek gesessen, natürlich, klar, und das aber auch immer wieder diskutiert, thematisiert, kritisiert mit anderen Texten. Und das war die Hauptaufgabe. Und natürlich am Ende der Film. Das ist dann die Filmanalyse noch gewesen.
Dann lass uns doch mal über die Filmanalyse sprechen, weil das ist ja eigentlich auch eine ganz spannende Form der Methode. Ich meine, wir gucken alle Filme. Ich gehe mal auch mal von aus, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schauen auch gelegentlich mal einen Film. Wenn du jetzt in deiner Forschung die Filmanalyse wirklich als wissenschaftliche Methode heranziehst, dann verändert das doch auch deinen Blick, wie du Filme schaust. Würdest du sagen, dass du jetzt nach den Jahren an deiner Promotion ganz anders sich an einem Freitagabend aufs Sofa setzt und den Lieblingsfilm auswählst und anschaust?
Ja, das ist eine ganz schöne Frage, weil meine Studenten in meinen Lehrveranstaltungen mir das ständig zurückgemeldet haben. Ach, jetzt kann ich gar nicht mehr entspannt die Filme schauen, weil ich ja jetzt weiß, was die Kameraeinstellung oder die Kameraperspektive oder wie auch immer, was die mit mir machen und was die für einen Zweck haben und so weiter. Und ich muss immer wieder sagen, naja, also das vertieft ja eigentlich das Wissen über die Rezeption, zu wissen auch, wie große Regisseure Einstellungen gestaltet haben, um eine bestimmte Wirkung zu erzeugen oder um Spannung zu erzeugen und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich schaue ich bestimmte Filme an, weil ich eine gewisse Ästhetik haben will. Also weil ich mit einer bestimmten Musik mich auseinandersetzen will oder die einfach nur spüren will, bestimmte Kameraeinstellungen sehen möchte, und da schaue ich dann natürlich nach bestimmten Regisseuren und nach bestimmten, ja, auch Genres. Schaue mir in den jeweiligen Genres und von den jeweiligen Regisseuren die Ästhetiken an. Ich habe in meiner Arbeit vor allen Dingen mit der Ästhetik mich auseinandergesetzt und weniger mit der Erzählung oder der Story, der Dramaturgie des Films.
Mir fällt da jetzt gerade so ein, wenn du jetzt davon erzählst, man merkt auch schon, du redest ja ganz anders davon, wie wenn ich jetzt jemandem einen Film erklären wollte, dass man auf die Ästhetik achtet und die Kameraeinstellung. Danach würde ich jetzt wahrscheinlich so üblicherweise keinen Film auswählen. Deswegen, das ist ja vielleicht schon eine ganz spannende Erfahrung. Wenn jetzt jemand, der oder die gar keine Erfahrung mit Filmanalyse hat, sich an das Thema rantasten möchte, würdest du sagen, das ist ein Thema, da kannst du dich auch ranwagen, wenn du vielleicht jetzt keine Erfahrung in wissenschaftlichen Arbeiten hast, sondern dich einfach mal gerne in der Freizeit damit auseinandersetzen möchtest?
Auf jeden Fall. Also der Markt ist riesig, riesig groß bezüglich Filmanalysewerke und Bücher zu Filmanalysen. Und ich habe vor allen Dingen mit einem Werk gearbeitet, das sehr, sehr differenziert rangeht, aber auch sehr reichhaltig mit Literatur unterfüttert ist, von Lothar Mikosch, Film- und Fernsehanalyse, weil er eben auch Fernsehen beispielsweise analysiert. Und das ist viel zugänglicher für viele viel zugänglicher als jetzt vielleicht Filme. Aber der verbindet das so ein bisschen und verbindet Film- und Fernsehanalyse und schaut eben dann auch, was gibt es denn bei Fernsehserien vor allen Dingen und was hat denn beispielsweise nur der Film für ästhetische Mittel?
Ich würde sagen, das eignet sich auch sehr gut, die Publikation, um sie immer in den Shownotes für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu platzieren. Wir haben jetzt schon über die Methoden geredet und du hast auch schon Einblick gegeben, in welchem inhaltlichen Bereich du dich bewegt hast. Jetzt lass uns aber mal etwas spezifischer werden. Du hast ja in deiner Dissertation dich unter anderem auch mit dem Genre der Horrorfilme auseinandergesetzt. Wo siehst du im Horrorfilm die Verbindung zu Theologie und Philosophie?
Stellen wir uns einfach mal die Situation vor. Wir sitzen im Kinosaal, alles ist dunkel. Vorne geht der Vorhang auf und die Leinwand wird sichtbar und der Film beginnt, der Horrorfilm beginnt. Und wir sind einer bestimmten Gegenwart ausgesetzt. In eine bestimmte Gegenwart werden wir hineingeworfen. Wir werden sozusagen gezwungen zu einer Passivität. Und all das verstehen wir, indem wir uns sozusagen selbst mit in dieses Geschehen hineinprojizieren oder hineinbeziehen auf der Leinwand. Also das Geschehen bleibt nicht sozusagen distanziert von uns, sondern die Dunkelheit umgibt uns in diesem Saal. Und wir können gar nicht anders, als uns von dem Wahrgenommenen bestimmen zu lassen, in einer Passivität, das ist beispielsweise beim Horrorfilm ganz, ganz offensichtlich, also bei bestimmten Horrorfilmen, dass der Körper in seiner Körperlichkeit, also mit seinen Wunden, mit seiner Verletzlichkeit thematisiert wird. Und das spricht uns an. Und wir erfahren eigentlich das selbst an uns. Wenn beispielsweise irgendein Mordopfer auf der Leinwand zerstückelt wird, dann erfahren wir das natürlich nicht in direkter Weise, sondern in indirekter Weise und wir spüren das auch. Also wir sind in diese Prozesse, in diese Verstehensprozesse eingebunden, ob wir wollen oder nicht. Das ist das Spannende dabei. Das ist auch das Spannende am Kinosaal. Deshalb will ich auch den Kinosaal mit einbeziehen und nicht nur den Film. Weil es ist natürlich was anderes, ob ich den Film auf dem Smartphone schaue, wie wenn ich jetzt im Kinosaal sitze und den Film schaue. Und das spricht mich ganz direkt an in meiner Geschöpflichkeit. Und Geschöpflichkeit ist ein genuin theologischer Begriff. Also in meinem Geschöpfsein, in meiner Beziehung zu Gott und zu der Schöpfung. Und dieser Referenzrahmen, den ich da dann von Rudolf Bultmanns Theologie mit aufnehme, nehme ich sozusagen mit ins Kino und sage, ja, welche Dimensionen der Geschöpflichkeit, Schwachheit, Vergänglichkeit werden da thematisiert.
Ja, da merkt man, da steigen wir jetzt auch schon in die Theologie ein. Also anders gesagt, du greifst ein Modell aus der Theologie und überträgst es auf das Erlebnis im Kinosaal und versuchst es anhand dessen sozusagen aufzudröseln und zu analysieren.
Genau. Und natürlich könnte man jetzt bei dem Begriff Erlebnis einen Einwand bringen, weil Erlebnis natürlich auch immer Unterhaltung bedeutet und auch immer bedeutet, ich möchte mich sozusagen vom Alltag distanzieren, wenn ich ins Kino gehe. Aber genau das sage ich nicht. Also ich sage eigentlich, dass ich mich selbst mit meiner Existenz, mit meiner Geschöpflichkeit thematisieren möchte, wenn ich ins Kino gehe, wenn ich in solche Filme reingehe, also in Horrorfilme reingehe. Also es ist gerade nicht der Fall, dass ich sage, ich möchte irgendwie wie in einem Freizeitpark Achterbahn fahren und irgendwie eine Auszeit vom Alltag, sondern ich würde sagen, nee, ich thematisiere im Kino meine Existenz und meine Geschöpflichkeit. Also es ist eigentlich eine Zuspitzung, es ist eigentlich eine Vereinzelung und keine Zerstreuung. Das ist nur der kurze Gedanke zu dem Begriff Erlebnis, aber eigentlich hast du recht, ja.
Man merkt ja schon, das muss man vielleicht auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen erklären. Wir sind jetzt hier natürlich gerade im Podcast-Studio, aber wenn man auch schon sieht, wie Achim gerade seine Arme bewegt, um dieses Modell auch greifbar zu machen und zu verkörpern, merkt man auch schon, wie viel Gedanken da drin stecken und was für eine komplexe Struktur da, glaube ich, dahinter ist, wenn man sich diesem Modell nähert und eben auf ein solches Beispiel anwendet. Antonia hatte zum Einstieg vorhin auch schon erwähnt, dass wir das Ganze unter so einer Art Leitfrage gestellt haben. Und zwar die Frage, wie man eigentlich Glaube erforscht. Ich glaube, wir sind jetzt der Frage schon relativ nahe gekommen. Wenn ich dich jetzt aber mit der Frage nochmal konfrontieren möchte, nach all dem, was du gerade erzählt hast, wie würdest du denn sagen, kann man eigentlich Glaube erforschen? Denn was du jetzt gerade schon gezeigt hast, Empirie ist jetzt auf jeden Fall mal nicht deine Herangehensweise.
Genau. Im Rückblick eben auf unser Gespräch kann man gut sagen, dass man Erforschen eben auch jenseits der Empirie ansetzen kann und soll auch, ganz klar. Und die Theologie meint eher in dem Kontext die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Glaubensvollzug. Also da kommt auch wieder die Zeitlichkeit des Glaubens mit rein, was ja auch wieder ein Vergleich ist zum Film, der ja auch zeitlich ist. Und der Punkt ist also immer wieder zu sagen, wie kann man diesen Glaubensvollzug immer wieder wissenschaftlich unter Hinzunahme von wissenschaftlichen Texten, theologischen Texten immer wieder auch kritisieren, thematisieren, diskutieren und immer wieder zu einem neuen Ergebnis zu kommen. Also es wird nicht sozusagen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch mit Ergebnissen festgehalten, sondern ich habe auch meine Forschungsfrage so formuliert, dass sie immer auch offen ist für andere Herangehensweisen, um auch diesem Glaubensbegriff genauer auf die Spur zu kommen, der eben auch nicht abgeschlossen ist. Weil ich will nämlich auch nicht sagen, das ist Glaube und das ist kein Glaube, sondern das ist auch wieder ein Teil der menschlichen Existenz, die auch wieder in diese Zeitlichkeit hineingezogen werden.
Das heißt, du lieferst sozusagen so einen kleinen Baustein, der mit zu dem Gesamtbild etwas beiträgt, aber ohne natürlich den Anspruch, dass das eine Endgültigkeit besitzt, sondern eben eine von vielen Möglichkeiten und Perspektiven ist, um da drauf zu schauen.
Genau, weil es eben auch mit dem Blick auf den Glauben zentral ist, weil Glaube auch nie, also christlicher Glaube, aber ich glaube, da spreche ich auch für die anderen Glaubensgemeinschaften, nie abgeschlossen ist, sondern sich immer auch zeitlich verändert und immer wieder auch diesen Referenzrahmen zurückschlägt, den ich auch am Anfang kurz erläutert habe mit, ich verstehe mich selbst als Geschöpf in meiner Geschöpflichkeit, in der Beziehung zu Gott und der Schöpfung. Und das wäre dieser Referenzrahmen, der eben diesen Glaubensvollzug immer wieder auch mit einbezogen werden muss.
Ja, ich glaube, da haben wir uns sehr gut um die Leitfrage herumgeschlängelt, um sie dann am Schluss doch noch zu beantworten. Ja, dann bleibt Antonia und mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Achim, für das tolle Gespräch.
Dankeschön.
Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für das sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass ich da mein Forschungsprojekt vorstellen konnte.
Das war der Bildungsplausch. Wenn Sie sich mit Ihrer Frage des Monats beteiligen wollen, schreiben Sie uns gerne eine Mail an forschung@ph-heidelberg.de. Die Antwort auf Ihre Frage erhalten Sie dann in den nächsten Folgen des Bildungsplauschs. Oder besuchen Sie uns auf www.ph-heidelberg.de/bildungsplausch. Dort finden Sie auch unsere Kontaktdaten, wenn Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast haben. Diese Folge wurde produziert von Birgitta Hohennester, Nicole Flint, Antonia Schnurrer und Max Wetterauer mit freundlicher Unterstützung des Rektorats der Hochschule. Vielen Dank fürs Zuhören.